Ja, die Frage ist, glaubst du, was da steht in diesem Psalm, dass seine Gnade unendlich ist? Glaubst du das, was wir gesungen haben in dem Lied, dass Gott immer Wege hat? Wenn du das glaubst, dann wird dir gemäß deinem Glauben geschehen. Dass das so ist, darum geht es heute, dass wir aus der Schrift heraus erkennen, dass das nicht nur leeres Geschwätz ist von den Gläubigen. Wobei ich sicher bin, dass es eine ganze Reihe Glaubender gibt, die die Dimension dieser Tatsache, dass dir nach deinem Glauben geschieht, noch nicht erfasst haben. Und so möchte ich zunächst grundlegend dazu sagen, dass es in der Schrift und bei unserem Gott gewisse Leitlinien gibt, Grundsätze, dass es Grundlinien der Schrift, so nenne ich sie, gibt, die zu aller Zeit, überall, bei jedem ihre Gültigkeit haben. Gott hat Gesetze und Regeln aufgestellt und festgesetzt für das gesamte All. Er hat Regeln und Gesetze aufgestellt für alle Menschen. Und es gibt Regeln und Gesetze für Glaubende. Ich will ein paar nennen, damit du ungefähr weißt, wo die Richtung hingeht, bevor ich dann den Zentraltext nehme, den es heute außerhalb dieses Psalms noch geht. Da gibt es eine Grundlinie der Schrift, die heißt, Erste werden Letzte sein. Matthäus 19, Vers 30. Was ich jetzt aufzähle, sind alles einzelne Predigten, die wir irgendwann mal hören werden. Also Erste und Letzte, eine Grundregel der Schrift. Du kannst viele Beispiele finden, wo Gott genau das gemacht hat. Eine Grundregel, über die wir heute noch sprechen wollen, ist, der Erstling zieht die Masse nach sich. Das heißt, wenn der Erstling heilig ist, ist auch der Rest heilig. Das ist ein gewaltiges Wort, Römer 11, Vers 16. Es gibt die Grundregel der Schrift, dass dir oder mir, also uns, der Maßstab, mit dem wir messen, auch wieder angelegt wird. Hat Jesus gesagt, Matthäus 7, Vers 1 und 2. Es gibt die Grundregel nach Römer 12, Vers 21, dass man das Böse oder Üble mit dem Guten besiegt. Dann gibt es den Grund oder die Richtlinie, das Gesetz, Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und Lukas 12, Vers 47 und 48 schreibt das Wort, dass der, dem viel gegeben wurde, von ihm auch viel gefordert wird. Das sind ein paar von einer ganzen Reihe. Ich habe an die 30 Grundlinien bis jetzt zusammengetragen. Und das werden immer mehr. Je mehr du dich mit der Bibel beschäftigst, wirst du immer mehr davon finden. Und wenn wir das wissen, dass diese Grundlinien existieren, wenn wir wissen, dass dieser, unser Gott in Christus Jesus sich an diese Grundregeln auch hält, dann ist, entschuldige das Wort, Gott berechenbar. Dann weiß ich ganz genau, was mir passiert, wenn ich jemanden be- oder verurteile. Weil dieses Urteil, das steht auch in Römer 1, auf mich zurückfällt. Genauso wie ich andere beurteile, werde ich selbst beurteilt. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 9 und 10, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat er denen geoffenbart, die ihn lieben. Warum? Weil diejenigen, die ihn lieben, den Geist Gottes besitzen und wie er hier sagt, dieser Geist alles erforscht, auch die Tiefen Gottes. Das heißt doch, in diesen Grundlinien der Schrift, von denen, und ich nenne gleich die wichtigste für mich, von denen es eine ganze Reihe gibt, besteht die Möglichkeit für uns, mit Hilfe des Geistes Gottes, sie zu ergründen und dann natürlich auch zu erleben, in dem Leben, das wir jetzt hier auf dieser Erde leben. Da sagt Jesus, nach Markus 11, Vers 24. Und das ist an sich der außerhalb des Eingangspsalms, da war ja nur zum Kosten, die Stelle, die um die es jetzt überhaupt geht im Grundsatz. Denn das sagt der Herr, darum sage ich euch. Und jetzt kannst du entscheiden, sind diese Worte, die Christus hier gesprochen hat, nur Makulatur? Ist das ein hohles Versprechen? Oder war das ein Trost für eine gewisse Stunde? Oder ist das eine grundlegende, endgültige Richtlinie der Schrift und grundlegende Wahrheit für uns alle zu aller Zeit? Wenn er sagt, ich sage euch, Markus 11, 24, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Diesen Vers kann man auch missbrauchen, das möchte ich vorweg gleich sagen. Aber wir wollen versuchen herauszufinden, ob das stimmt. Natürlich stimmt es, aber es ist die Frage, wie stimmt es in meinem Leben? Wie ist es anwendbar, erlebbar? Was gibt es für göttliche Prinzipien, damit das auch so funktioniert, wie das hier steht? Jesus hat dann weiter hinten Matthäus 19, 26 gesagt, beim Menschen ist das unmöglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Möglich heißt, das ist die Dynamis Gottes, das steht im Grundtext dieses Wort. Das Vermögen Gottes, das Vermögen, mit dem er alles vermag. Also gibt es göttliche Prinzipien, die auf der Grundlage basieren, auch dieses Verses, wenn du glaubst, worum du bittest oder betest und es so lebst, als hättest du es schon empfangen, wird es dir werden. Klingt sehr fantastisch, aber ich bin sicher, ihr habt es selbst schon erlebt. Im 2. Korinther Kapitel 12, Abvers 7, spricht Paulus von einem Problem, in dem er sagt, er hat ja außerordentliche Offenbarungen erhalten von Gott und sagt dann, und deswegen wurde mir ein Dorn in das Fleisch gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Das heißt, er hat gewaltige Wahrheiten offenbart bekommen und könnte jetzt stolz sein. Wenn wir mit ganzem Herzen erfassen, was das heißt, Markus 11, 24, davon überzeugt zu sein, dass das, worum wir beten, bereits geschehen ist und es wird uns werden. Wenn wir das aus tiefstem Herzen erkennen, wissen und erleben, besteht die Möglichkeit, stolz zu werden. Und deshalb wird auch uns ein solcher Dorn ins Fleisch gegeben. Niemand von uns ist vollendet. Niemand von uns ist ohne Sünde. Niemand von uns ist ohne Probleme im täglichen Leben. Immer wieder stoßen wir an die Grenzen und erkennen unsere Schwachheit. Und genau das ist das, was Paulus erlebt hat und uns vermittelt und sagt, die Kraft Gottes kommt nur in der Schwachheit des Menschen zur Vollendung. 2. Korinther 12. Das heißt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die Starken und Gesunden, sagt der Herr, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, die Schwachen, die brauchen den Arzt. Wenn wir schwach sind, dann haben wir die Hilfe Gottes auf unserer Seite. Die ganze Schrift ist voll mit Beispielen, dass er den Schwachen hilft, nicht den Starken. Also Grundprinzip der Schrift, damit sich das erfüllt, was Markus 11, 24 ausdrückt, nämlich, dass mein Gebet Wirklichkeit wird, ist, dass ich schwach bin, damit er es verwirklichen kann. Erstes göttliches Prinzip. Es gibt ein zweites. Das ist seine Liebe, die er selbst in Person ja ist. Er ist die Liebe. Was lesen wir von der Liebe bei Paulus in 1. Korinther 13, 5? Das ist, wenn du das zu Ende denkst, ein gewaltiges Wort. Denn er sagt, zunächst mal, die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Kein Problem, das wissen wir. Die Liebe sucht auch nicht das ihre. Auch das ist uns klar. Sie lässt sich nicht erbittern. Jetzt wird es schon schwieriger. Wie oft lasse ich mich erbittern, obwohl ich der Meinung bin, Christus lebt in mir und damit die Gottesliebe. Und was ist das Letzte in diesem Vers 5? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Ich will gar nicht von mir reden oder von dir. Wenn Gott die Liebe in Person ist, heißt das also, Gott rechnet das Böse nicht zu. Das kann nicht sein. Und doch steht es hier geschrieben. Wir werden noch erkennen, warum das so ist. Wenn du das zu Ende denkst, weißt du, dass dieser Gott, wie wir gesungen haben, wie es auch im Psalm steht, im Psalm 117, Entschuldigung, dass er unendlich ist in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Die Wege dahin, das ist ein anderes Thema. Also Prinzip Gottes, seine Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wenn ich diese Liebe in meinem Leben habe, habe ich eine weitere Voraussetzung dafür, dass mir gemäß meinem Gebet geschehen wird, so wie ich gebeten habe. Das war das Versprechen Jesu. Ein nächstes Prinzip, ich habe es eingangs schon erwähnt, als Grundlinie der Schrift ist das Gesetz von Säen und Ernten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater 6, 7. Wenn du in deinem Garten ein Weizenkorn steckst oder säst, dann erwartest du nicht, dass nach einer gewissen Zeit dort Radieschen wachsen oder sonst irgendetwas. Also Unkraut, das kommt meistens selbst. Zumindest aus unserer Sicht. Also, das, was ich sehe, werde ich auch ernten. Wenn du ein Weizenkorn in die Erde fallen lässt, wird an dieser Stelle Weizen wachsen. Jetzt frage ich dich, wie viel Weizen wird da wachsen? Ich habe vor vielen Jahren mir mal die Mühe gemacht, als ich dieses Beispiel mal gebracht habe, eine Ähre auseinanderzunehmen und zu zählen, wie viele Körner da drin sind. Es waren 80. Aus einem Weizenkorn sind 80 Körner geworden. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Er wird nicht nur Weizen ernten oder das gleiche Produkt ernten, was er gesät hat, sondern ein Vielfaches davon. Merkst du etwas? Wie gefährlich es ist, zu säen, wenn man das Falsche sät? Oder wie gut es wäre, das Richtige zu säen? Stell dir vor, du säst einen guten Gedanken hinein in die Gemeinschaft der Heiligen. Was erntest du dann? Mindestens 80 gute Gedanken, wenn wir an dieses Beispiel von der Ehre denken. Das können auch viel mehr sein. Also ein Vielfaches von dem, was man säht, wird man ernten. Also worauf kommt es jetzt an, damit das Gebet, das ich bete, wie Jesus mir versprochen hat, sich in meinem Leben erfüllt? Ich muss diese guten Gedanken, die das Wort mir vermittelt, säen, damit ich sie ernten kann. In Philipper 4, Verse 8 und 9 sagt uns Paulus dann, was das für Gedanken sind. Übrigens, Brüder, sagt er hier, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt in euren Gedanken. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Göttlicher Frieden im Inneren deines Herzens gibt nichts Größeres. Kommt als eine vielfache Frucht dessen, was du und ich, was wir gesehen haben. Also sehen wir gute Gedanken und alles, was wir gesät haben, kommt mit Zuwachs zurück. Eine biblische Grundlinie der Schrift, eine göttliche Grundlinie, ein göttliches Gesetz, das sich sogar in der Natur vielfach beobachten lässt. Also warum es nicht tun? Da sagt Jesus, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter verlassen hat in Matthäus 19, 29, wie viel bekommt er wieder? Hundertfach wird er empfangen. Hundertfach für den Verlust eines geistlichen Wertes, eine hundertfache Empfängnis dessen, was man verloren hat. Das geschieht hier und wie wir wissen, in der Schrift auch im kommenden Äon. Bei Hiob heißt es, Gott hat für Hiob alles, was er hatte, auf das Doppelte gemehrt. Das heißt, bei ihm war die Erstattung doppelt. Und so finden wir in der Schrift Erstattungen Gottes von doppelt über 100, 700-fach bis unendlich. So groß ist unser Gott. Und jetzt ist die Frage an uns, wie sehen wir? Was sehen wir? Und wenn wir Gutes sehen, werden wir Gutes ernten. Wenn wir Übles sehen, werden wir Übles ernten. Und wenn wir viel sehen, werden wir viel ernten. Und wenn wir wenig sehen, werden wir wenig ernten. Lukas 6, Vers 38, sagt uns die Schrift, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Gebt und euch wird gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das hat Gott gesagt. Und jetzt die Frage, glaube ich das? Wenn ich das glaube, dann geschieht mir gemäß meinem Glauben. Das Gesetz von Säen und Ernten, weil es ein Gesetz ist, erfüllt sich natürlich auch immer. Aber der Einzige, der das ändern kann, ist Gott selbst. Und auch dafür gibt es Beispiele in der Schrift. Ich möchte eins heranziehen, das den meisten bekannt ist. Es ist einfacher, das Ganze auch zu erklären. Die Geschichte um Josef. Da lesen wir 1. Mose 45, Abvers 5. Ich lese ein paar Verse. Nachdem er sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat, sagt er zu ihnen, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Merkst du schon etwas? Die Brüder Josefs haben etwas Schlechtes gesät, weil sie ihn verkauft haben. Sie wollten ihn sogar umbringen. Jetzt sagt Josef als Darsteller des Christus, das habt nicht ihr gemacht, sondern das ist geschehen für einen guten Zweck zur Erhaltung des Lebens. Denn schon 2 Jahre ist Hungersnot, sagt er weiter im Land. Und es dauert noch 5 Jahre, dass kein Pflügen und Ernten ist. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden. Erster Punkt. Gott hat das gemacht, damit ihr am Leben bleibt. Gott hat das gemacht, damit die Wurzel seines verheißenen Volkes, seines Heilswerkzeuges am Leben bleibt. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sagt er weiter, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und die werden gestaunt haben, als sie das gehört haben. Und trotzdem, weil sie diese üble Tat getan haben, haben sie ihr ganzes Leben daran knabbern müssen, geistlicherweise. Sie hatten immer ein schlechtes Gewissen. Sie sind für diese Tat bestraft worden von Gott, obwohl er es zum Guten gewendet hat oder für den Nutzen seines Volkes benutzt hat. Daraus entspringt ja prophetisch noch etwas, dazu komme ich gleich. Aber zunächst noch die weiteren Wochen, Monate und Jahre, bis der Vater Jakob dann gestorben ist. Auch da hatten die noch ein schlechtes Gewissen. Es hat nie aufgehört. Denn sie haben immer überlegt, wenn jetzt der Vater weg ist, dann wird Josef an uns Rache nehmen. Und er muss sie immer wieder beschwichtigen. Und was sagt er? 1. Mose 50, Vers 20, die wichtigste Stelle. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt oder berechnet, wirklich. Gott aber beabsichtigte oder berechnete es zum Guten. Damit er das tue, was wichtig ist, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ihr gedachtet es böse, Gott aber gedachte es gut zu tun. Merkst du etwas? Der Mensch hat hier etwas Übles gesehen und Gott hat das gerade rumgedreht und hat etwas Gutes daraus gemacht. Er kann das. Wir können das nicht. Und jetzt ist aus dieser Geschichte heraus noch etwas interessant, nämlich wenn es um die Grundlinien der Schrift geht, und ich hatte eingangs einige genannt, dabei war auch die Grundlinie, dass wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Masse heilig ist. Und prophetisch gesehen heißt es also, damals in Ägypten, mit dieser Geschichte, Josef hat Gott die Wurzel seines Volkes Israel am Leben erhalten. Und dieser Grundbestand des Volkes wurde ja dann zu einem großen Volk, zu vielen Völkern und Nationen, gemäß der Verheißung der Schrift. Und jetzt ist dieser Anbruch Israel die Garantie für die Masse, das heißt für die übrigen Nationen. Wenn dieser Grundsatz Römer 11, 16 zum Tragen kommt, und das wird er, heißt das also, die Geschichte um Josef hat eine so weitreichende Bedeutung, die hinreicht bis zur Wiederherstellung aller Nationen, weil nämlich die Erhaltung des Heilswerkzeuges Gottes der Grundbestandteil der Erstling Israel Garantie für die Masse ist für alle Völker. Wenn wir so in den Linien der Schrift denken, dann verstehen wir unseren großen Gott natürlich immer besser. Vielleicht noch ein Beispiel, damit man das besser versteht. Wenn viele Gäste kommen und die Hausfrau will etwas backen, dann macht sie eine große Menge Teig. Und wenn dieser Teig, davon spricht ja Römer 11, 16, dann in diesem Gefäß ist, was immer das auch ist, und du nimmst etwas heraus mit deinen Händen, weil du vielleicht ein Brot oder einen Kuchen formst, den du backen willst, dann heißt das doch, dass der Rest von diesem Teig dann noch in dieser Schüssel oder in diesem Bottich ist, jetzt nicht verdorben ist. Es ist ja nicht nur diese Handvoll gut, die du herausnimmst, sondern alles, was da drin ist, ist gut. Es wäre ein unmöglicher Zufall, dass man in eine Masse von Teig hineingreift und gerade das erwischt, was gut ist und der Rest ist schlecht. Das gibt es nicht. Das ist ein Unding. Aber genau das sagt doch Gott hier. Wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Wurzel oder die Masse. Das ist die Garantie. Christus, der Erstling. Es gibt viele Erstlinge in der Schrift. Christus, der Erstling aus den Erstorbenen. Er ist auferstanden. Warum? Garantie für die Masse. Sie werden alle auferstehen. Niemand bleibt zurück. Sonst würde diese Grundlinie der Schrift nicht stimmen und unser Gott hätte uns in seinem Wort belogen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es steht geschrieben. Und wenn ich glaube, weil das Erstlingsbrot gerettet worden ist, dass auch der Rest kommt, dann wird mir nach meinem oder deinem Glauben geschehen. Und dabei sind wir beim Gesetz des Glaubens. Was heißt das? Gesetz des Glaubens, Grundlinie der Schrift. Grundsätzlich heißt das, Gott kennt doch unsere Bedürfnisse. Es steht schon Matthäus 6, Vers 8, in der Bergpredigt Jesu sagt er zu den armen Menschen damals, ihr seid nicht den Nationen gleich, sondern euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das kann Gott. Ich habe noch nicht gesagt, Herr, hilf mir hier oder dort. Und da weiß er schon, dass er das zu tun hat. Steht geschrieben. Wenn ich also glaube, dass Gott weiß, was ich brauche, er aber will, dass ich mit ihm darüber rede, weiß ich auch, dass er es tut. Denn es wird sich erfüllen. Hat schon Jesaja gewusst, Jesaja 65, 24. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Das ist Gott. Das sind die Grundlinien der Schrift. Und jetzt ist die Frage, glaube ich, was da steht? Wenn ich das glaube, wird mir gemäß meinem Glauben, wie die Schrift sagt, in diesem Leben, jetzt, heute und hier auch geschehen. Nicht erst irgendwann. Nein, jetzt, in diesem Leben, werde ich das erleben können. Sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich will euch mal ordentlich in den Senkel stellen, so wie das die Eltern mit den Kindern machen. Nein, er sagt, ich werde euch Ruhe geben. Und dieses Wort Ruhe, von dem hier geschrieben steht, ist ein christliches Wort. Das heißt eigentlich wirklich Pause machen. Und da steht davor noch, wohin die Pause geht, nämlich nach oben. Nach oben gerichtetes Ruhen, das verheißt er hier. Das heißt, wenn ich zu Christus komme, beginnt meine Ruhe nach oben hinein in diesen Gott. Das hat er versprochen. Glaube ich das? Dann werde ich es auch erleben. Hast du dein Leben Christus übergeben? Hast du dich völlig zur Verfügung gestellt? Diesem Herrn hast du gesagt, ich möchte Ruhe finden bei dir, gib mir diese Ruhe. Ich glaube, dass es diese Ruhe gibt. Dann bist du wie die zwei Blinden, die am Wegesrand saßen und die riefen, Herr, heile uns. Und was hat er gesagt? Er rührte ihre Augen an und sprach. Nee, vorher hat er gefragt, glaubt ihr, dass ich es tun kann? Und die haben gerufen, ja, Herr, das glauben wir. Die haben wir noch nie gesehen. Ein solch gewaltiger Glauben. Er rührte ihre Augen an und was sagt er? Euch geschehe nach eurem Glauben. Und da haben sie gesehen. Glaub ich oder glaubst du, glauben wir, dass solche Dinge umsonst in unserer Bibel stehen? Glauben wir, dass Gott uns Dinge vormacht, die nicht wirklich in diesem Leben passieren können, passiert sind und Wahrheit werden können, wenn wir die Grundlagen des Glaubens und die göttlichen Gesetze in unserem Leben anwenden, dann werden auch in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, solche Wunder geschehen. Lebe daher in der freudigen Erwartung all dessen, was du glauben darfst, auf dem Schriftgrund. Und du kannst sicher sein, dass sich viel, viel mehr erfüllen wird, als du überhaupt vermuten oder ahnen kannst. Und noch etwas ist wichtig. Danke Gott dafür. Wir dürfen für alles, alle Zeit Danke sagen, weil das Danken eine Bestätigung für deinen Erhalt ist. Wenn ich meiner Frau keine Schachtel Pralinen oder keinen Blumenstrauß schenke, braucht sie auch nicht Danke sagen. Stell dir vor, die sagt zu mir, danke für die Blumen, ich habe gar keine mitgebracht. Dann sagt sie, ich danke dir für was, was ich nicht erhalten habe. Wenn wir Gott danken für das, was wir im Gebet mit ihm besprochen haben, ist das eine Bestätigung dafür, dass wir es erhalten haben. Und wenn wir danken und bestätigen, dass wir es erhalten haben, sagt Jesus, dann wird es uns auch werden. Markus 11, 24. Immer wieder dieselbe Stelle. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, ja, wenn das so einfach ist, ich habe als Kind ein Kinderbuch gelesen, etliche von euch kennen es vielleicht auch, von Mark Twain, Huckleberry Finn. Und das habe ich nicht nur einmal gelesen, da war ich 10, 12 Jahre alt, sondern ich weiß nicht wie viel, immer wieder. Deswegen weiß ich das heute noch. Und da hat der Pastor doch gesagt in der Kirche, das was ich heute predige, vielleicht ein bisschen anders. Ne? Und da ist der Junge nach Hause gegangen und hat sich hingekniet und hat gesagt, lieber Gott, gib mir einen Angelhaken. Und er hat diesen Angelhaken nicht bekommen. Ab dem Tag war für den die Kirche gestorben. Der Pfarrer hat mich belogen, hat gesagt, was ich glaube, kriege ich, war nichts, vergiss es. Ja, können Sie dir heute auch sagen, ne? Jetzt predige ich hier, was wir beten, werden wir auch empfangen. Vielleicht hast du um was gebeten, was du noch nicht empfangen hast. Das wird passieren. Das wird passieren, das wollen wir nicht ausschließen. Aber, denk an die Geschichte mit Josef. Vielleicht ist Gott schon auf einer ganz anderen Ebene und Art und Weise auf dem Weg, dir zu helfen und das Problem auf eine ganz andere Art zu lösen, als wie du darum gebeten hast. Das wissen wir ja nicht. Und deshalb ist es wichtig, sich einmal kurz auch Gedanken zu machen über das, was den Glauben überhaupt heißt. Wir haben die wunderbare Definition in Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1 ist einmalig in der Beschreibung des Glaubens. Jetzt musst du nur mal gucken, was da wirklich steht. Was heißt denn Glaube? Ich habe hier vier außergewöhnliche Bibelübersetzungen zur Rate gezogen, weil die Standardübersetzung kennt ihr ja alle. Ich lese trotzdem erstmal nach Elberfelder. Elberfelder schreibt, er glaubt schon mutig, was da steht bei Elberfelder. Also wenn du das als Gläubiger wahrnimmst oder glaubst, was da steht, ist ganz gewaltig, was Elberfelder schreibt. Also sie schreiben, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. War das nicht das, was wir die ganze letzte halbe Stunde schon besprochen haben? Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Nimm das wörtlich und frage, glaube ich, was da steht. Da schreibt eine etwas wörtlichere Bibel, die Konkordante, Bibelübersetzung, schreibt, der Glaube ist die zuversichtliche Annahme dessen, die sind schon vorsichtiger, die zuversichtliche Annahme dessen, was man erwartet. Das ist für mich schon eine Abschwächung des Bibeltextes. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt, das ist okay. Aber der Anfang ist weniger wie bei Elberfelder. Elberfelder verspricht mehr. Also guck, welche Bibel du nimmst, welche dir am meisten verspricht, die kaufst du. Dann gibt es den Pfleiderer. Pfleiderer muss man mehrfach lesen, weil man ihn sonst nicht verstehen kann. Ich lese es trotzdem vor. Es ist aber seinem Wesen nach Glaube unser gehoffte Güter ein Untenstehen. Verstehst du nicht, weiß ich. Und von solchen ein Grundbestandstoff, eine Überführung von Tatsachen und Geschäften, die nicht gesehen werden. Das muss man studieren, damit man weiß, was der Mann will. Er ist sehr nah am Grundtext und ich werde es gleich noch erklären, dann wirst du auch Pfleiderer verstehen. Aber noch vorher die Dawa-Übersetzung, die wörtlichste Bibel, die es überhaupt gibt, aber die man auch nicht so auf Anhieb versteht. Es ist aber das Treuen, er sagt zum Glauben ja treu sein, es ist aber das Treuen ein Untenstehen betreffs der erwartet Seienden, ein Überführtwerden betreffs der nicht erblickt seienden Tatsachen. Ist noch näher am Grundtext, aber eben auch nicht verständlich. Ja, merkst du was? Bibel übersetzen ist nicht einfach. So, jetzt machen wir es ganz wörtlich, so wie es im Griechischen steht, und plötzlich wird das ganz klar. Pass auf. Ich sage jetzt nach dem Grundtext, Glaube aber ist erwartend und entstehen. Das steht dort. Ich bete so. Weil ich erwartend unten stehe, mit offenen Händen und von meinem Vater und von Christus alles erwarte. Ich mache meine Hände nicht weg, sondern ich will alles wie Petrus. Ich stehe unten und erwarte alles. Das steht hier ganz wörtlich. Der Glaube ist erwartend unten stehen. Und dann geht's weiter. Und praktisch überzeugt sein von Nichtzusehenden. Das steht ja ganz wörtlich im griechischen Grundtext. Praktisch überzeugt von Nichtzusehenden. Also, ich erwarte alles von ihm. Und im Glauben, ganz praktisch weiß ich, das ist alles da. Er hat es. Und jetzt fühle mich damit. Das ist Hebräer 11, Vers 1. Und wenn wir so glauben, wenn wir weder fordernd sind noch zweifelnd, sondern erwartend, unten stehen und von ihm alles erwarten, erfüllt sich unser Glaube. Er wird geschehen gemäß deinem Glauben. Warum? Weil es eine biblische Grundlinie der Schrift ist, dass alles gemäß Glauben geschieht. Hat auch Jesus gesagt. Ich lese es nochmal. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, steht erwartend unten, dass ihr es empfangen habt, praktisch, ist es vorhanden, ich kann es sehen. Und es wird er werden. Genau das hat Jesus gesagt. Kein leeres Versprechen. Tatsache. Aber wir sind ja Menschen. Ne? Menschen wie du und ich. Und in Psalm 68, Vers 2 hat David eine wichtige Feststellung getroffen. Er war ein sehr bedrängter Mann, hat viel Krieg erlebt und sicher kennen etliche von euch seinen Werdegang. Und da sagt er hier im 68. Psalm, im Übrigen bei Psalm steht immer ein Psalm von David in einer Bibel, das von ganz zu streichen, das steht im Grundtext nicht, da steht für, ein Psalm für David. Wo hat er denn her? Er hat ihn doch nicht selbst erfunden. Gott hat ihn diesen Psalm geschenkt, für ihn und für uns. Ein Psalm für David. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen, seine Feinde und die ihn hassen werden, fliehen vor seinem Angesicht. Das sagt er hier. Er hat es noch nicht erlebt. Er war auf der Flucht. Und ist ganz sicher, dass das passieren wird, denn es war sein Gebet. Wenn ich das auf uns übertrage, heißt das doch, was sind die Feinde für uns, wenn es darum geht, zu glauben, was geschrieben steht? Die Feinde für uns sind Zweifel. Ob das wohl klappt, ob Gott das kann, ob. Furcht. Was wird morgen sein? Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Was geschieht mit meiner Krankheit, meiner Familie? Unwissenheit. Wie viel glauben wir, wissen nichts von den Grundlinien der Schrift? Wie viel glauben wir, wissen nichts von der Heilsordnung Gottes? Wie viel glauben wir, wissen nichts vom Ziel, das Gott mit allen Menschen hat? Oder ein weiterer Feind? Mangelndes Vertrauen. Ich würde ja gerne dürfen wollen, aber stehst immer dieses Ach und O und Aber. Unser Bruder Reinhold sagt immer, die Leute haben Aberglauben. Gott hat gesagt, aber in meinem Leben sieht das ganz anders aus. Nein, dann hast du offensichtlich einige Grundlinien der Schrift nicht erkannt, weil garantiert ist, dass dir gemäß deinem Glauben geschieht. Ich möchte das noch an einem Bild festmachen, das sicher die meisten von euch kennen. Es geht darum, Christus ist in uns und wir in ihm. Das ist der Grundgedanke. Es gibt in Russland die sogenannten russischen Puppen. Einige von euch kennen, was jetzt kommt. Die heißt Matryoshka. Matryoshka. Ich kann das nicht mit dem ersten. Matryoshka. Ja, gut, also hier ist schon ein Fachmann. Hervorragend. Was ist denn das? Das sind lauter Puppen ineinander. Das ist eine ganz kleine, dann ist eine größere drum, noch größer, noch größer, noch größer. Das ist quasi wie ob das unendlich ist, keine Ahnung. Ich möchte das mit 5 Puppen als Bild nehmen. 5 Puppen ineinander. Also, da sagt Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 zu seinem Vater, du bist in mir. Du bist in mir. Also Gott ist in Christus. Also eine Puppe. Und in der Puppe ist noch eine Puppe. Der Vater ist der Christus und in dem Christus ist der Vater. Und dann sagt er, du bist in mir und ich bin in ihnen. Jetzt ist aber doch, wenn er in uns ist, in ihm schon der Vater. Also, da sagt Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 zu seinem Vater, du bist in mir. Du bist in mir. Also Gott ist in Christus. Also eine Puppe. Und in der Puppe ist noch eine Puppe. Der Vater ist der Christus und in dem Christus ist der Vater. Und dann sagt er, du bist in mir und ich bin in ihnen. Es ist aber doch, wenn er in uns ist, in ihm schon der Vater drin. Das wird also heißen, die größte Puppe sind jetzt wir. Also wir sind, weil in uns ist der Christus und in dem Christus der Vater. Also bin ich jetzt die größte Puppe, dann kommt der Christus als kleinere Puppe und dann die ganz kleine, das ist der Vater. Jetzt sagst du, jetzt hast du Gott klein gemacht. Er ist also ganz klein in meinem Inneren. Da hilft uns Paulus weiter in Kolosser 3, Vers 3. Denn da sagt er, unser Leben ist zusammen mit dem Christus verborgen in Gott. Jetzt musst du die Puppen weiterdenken. Jetzt haben wir doch diese große Puppe, in der ist Christus drin als Nächste und der Vater als Kleinste. Jetzt ist diese ganze Puppe verborgen, erstmal in Christus, nämlich wir in Christus. Also die größere Puppe jetzt, die vierte ist Christus. Und diese ist im Vater. Die ganz große ist dann der Vater. Merkst du etwas? Wenn du da diese 5 Puppen hinstellst, kommt also erst der Vater, das ist die größte Puppe. Dann kommt der Sohn, das ist die nächste kleinere. Dann kommst du und ich. Dann kommt in uns wieder der Sohn als nächst kleinere Puppe und als kleinste der Vater. Das heißt, von außen kann an uns nichts heran, es sei denn, es geht durch Gott und Christus. Von ganz innen kann nichts an uns heran, es sei denn, es geht durch Gott und Christus. Weder die äußeren Feinde noch die inneren Feinde haben irgendeine Chance bei dir und bei mir. Keine Macht dieser Welt, auch keine geistige Macht hat die Möglichkeit, an dich heranzukommen, weil diese zwei Puppen nach innen und nach außen an dir dran sind, in dir drin sind. Und wenn wir das wissen, dann haben wir einen gewaltigen Schutzschild um uns herum und in unserem Inneren. Dann wissen wir, dass alles, was uns in diesem Leben passiert, von Gott gewollt, gesteuert und geregelt wird. Ich muss mir da keine Gedanken drum machen. Ich darf glauben, dass er das schon richtig macht. Also, was lernen wir? Alles ist von Gott gesteuert und alles verantwortet er. Dazu gibt es auch noch einen Bibeltext. Ihr wisst ja, ohne Bibeltext kein Argument. Das muss so sein. Römer 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Und wenn du einen Stift dabei hast, dürfst du dir was hinschreiben, weil hier die Bibelübersetzer wieder mal zu vorsichtig waren. Sie glauben nicht, was da steht. Das passiert uns immer wieder. Paulus schreibt nach Elberfelder: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Also Elberfelder sagt, wenn ich Gott liebe, wirken die Dinge dieses Lebens, die mir begegnen, mir zum Guten. Das ist schon viel, wenn ich das glauben kann. Aber hier steht noch viel mehr. Hier steht nämlich, und das Zusammenwirken, das griechische Wort steht hier in der dritten Person Einzahl. Und die Dinge sind noch die Mehrzahl. Also wirken noch nicht die Dinge in diesem Vers, sondern Gott wirkt in diesem Vers. Also muss ich noch lesen, und es ist nicht schwer, das in der Bibel zu ändern. Ich brauche vor allem nur ein R hinzuschreiben. Dann habe ich den Grundtext berücksichtigt. Nämlich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, er alle Dinge oder alles zum Guten zusammenwirkt. Das steht dort. Er wirkt alles. Gott ist der, der alles wirkt. Da hat Gott so viel Liebe, dass er seinen Sohn, das Beste, was er hatte, für das ganze All zur Verfügung stellt, um es zu befreien aus seiner mystischen Lage. Gott liebt den Kosmos, und jetzt ist die Frage, gehörst du dazu? Lebst du in diesem Kosmos, in dieser Welt? Ich ja, wenn Gott den ganzen Kosmos liebt. Und das steht in Johannes 3,16, dann liebt er auch mich. Dann wird er auch diese Grundsätze und diese Regeln auf mich anwenden. Dann wird es auch an mir geschehen, wenn ich das glaube. Dann geschieht mir auch nach meinem Glauben. Mach dir diese Tatsache bewusst. Paulus sagt in Philipper 4,19, mein Gott wird all euren Bedarf erfüllen. Das steht da. Glaube ich das? Er sagt auch wie? Nach seinem oder gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn du dein Leben Christus übergeben hast, wenn du in Christus bist, dann wird sich das in deinem Leben erfüllen. Glaubst du das? Dann geschieht er nach deinem Glauben. Warum? Es passiert noch etwas. Wenn das zur Gewissheit geworden ist, kommt dieses im inneren Wirken Gottes auch nach außen in die Sichtbarkeit. Das ist schriftgemäß. Nämlich schon Abraham, von ihm nach Paulus in Römer 4, Vers 17, hatte diesen Glauben, denn er sagt, er glaubte Gott. Welchem Gott? Der das Nichtseiende ruft, als wenn es da wäre. Denk an Hebräer 11, Vers 1. Ich stehe unten, erwartend, praktisch wissend, dass es da und es wird mir sein. Genau das hat Abraham gemacht. Ergebnis ist uns allen bekannt. Gott ist es, der immer, überall, zu jeder Zeit, in allem und auch außerhalb von allem regiert. Und jetzt gibt es noch zwei Bibeltexte, die uns dieses Prinzip noch einmal deutlich machen, was ich mit den Puppen veranschaulicht habe. Das steht im Psalm 145, 13. Und jetzt muss ich leider den Bibelübersetzern auch wieder eine schlechte Note geben. Nicht, dass er denkt, dass ich das besser kann. Die Brüder, ich kenne etliche, die den Grundtext wirklich nehmen, haben einen Vorteil. Die brauchen nicht das zu übernehmen, was an der Universität gelernt wird, weil dort lernt man auch viel Falsches. Elberfelder schreibt hier, weil sie es eben nicht glauben können, dein Reich ist ein Reich aller künftigen Zeiten, schreiben sie hier im Psalm 145, 13. Das steht aber gar nicht dort, sondern dort steht, dein Reich oder deine Regentschaft, deine königliche Herrschaft, müsste man ausdrücken, das Wort. Deine Regentschaft ist eine Regentschaft oder eine königliche Herrschaft aller Äonen, steht dort wörtlich. Nicht aller künftigen Zeiten. Das Wort künftig hat überhaupt nichts verloren in diesem Vers. Wenn Gottes Regentschaft, Gottes königliches Herrschen, ein Herrschen aller Äonen ist, oder über alle Äonen, das heißt also, dann herrscht er zu jeder Zeit, solange es die Zeit gibt, von Anfang an bis zum Ende dieser äonischen Zeit. Ja, für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben, die Schrift teilt die Zeit in Äonen ein. Und diese Äonen oder Zeitabschnitte, die hat Gott geschaffen. Hebräer Kapitel 1 steht, im Sohn hat er die Äonen gemacht. Also die Zeiten stehen fest. Das wird gern mit ewig übersetzt, mit Ewigkeit, und das ist biblisch falsch und nicht haltbar. Also Gott regiert, und selbst wenn du es mit ewig liest, über allen Ewigkeiten. Auch recht, habe ich nichts dagegen. Also, außen, die Außenregierung Gottes steht fest in der Schrift, Psalm 145, 13. Er regiert über und in allen Äonen. Und dann war Jesus auf der Erde, als der Schöpfer der Äonen, da wird er ja im Hebräer 1 beschrieben von Gott selbst. Der Vater sagt zum Sohn, du bist Schöpfer. Und dieser Schöpfer war auf der Erde, Christus, und stand als seinen Jüngern, und dann sagt er ein gewaltiges Wort. Und auch hier trauen sich die Übersetzer das nicht hinzuschreiben, was da steht, weil sie es nicht glauben mögen oder ihnen das zu fantastisch ist. Da steht normal in der Bibel, siehe, die Regentschaft, die das Königreich Gottes ist mitten unter euch. So ungefähr steht in Elberfelder oder bei Luther auch. Jetzt steht da wieder das gleiche Wort. Die Regentschaft, die königliche Herrschaft Gottes ist in eurem Inneren, steht da. Steht im Griechischen Entos. Falls irgendjemand, der eine Kassette hört, ein griechisches Wörterbuch hat, guck nach, was da steht. Da steht Innerstes, im Inneren. Das Innerste, was es überhaupt gibt, ist das Wort. Wenn also Christus bei seinen Jüngern steht und sagt, die königliche Herrschaft ist inwendig in euch drin, dann kann ich doch nicht sagen, das Königreich hat sich genaht und weil Jesus jetzt da ist, ist ein Stück von der königlichen Herrschaft in unserer Mitte, er steht da. Nein, er hat gesagt, hier im Inneren, da innen drin ist die göttliche Herrschaft. Wir haben es doch nicht schon mehrfach aus der Schrift bewiesen, dass es so ist, dass Gott der ist, der alles in allen innen wirkt, sagt Paulus ganz wörtlich. Also alles ist von Gott. Er regiert außen und er regiert innen. Denk an die Puppen. Er ist außen und er ist innen. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 4, 7, was hast du, was du nicht empfangen hast? Wir haben uns nicht zu rühmen für irgendetwas. Dass ich das Wort hier austeilen darf heute, ist, weil ich es so empfangen habe. Das ist nicht von mir. Oder was immer du im Leben kannst, auch wenn du künstlerisch tätig bist, oder Kuchen backen kannst, ein anderer kann gut kochen. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Es ist alles von Gott. Und in 1. Korinther 12, 6 ist der Vers, den ich schon andeutete, der uns das sagt, dass Gott eben alles wirkt. 1. Korinther 12, 6, das beschreibt Paulus die Gnadengaben und sagt dann, dass es verschiedene Wirkungen gibt, oder Energien wirklich, aber es ist derselbe Gott. Und dann beschreibt er diesen Gott und sagt, es ist derselbe Gott, der alles in allen innen wirkt, steht dort ganz wörtlich. Er wirkt alles in allem im Inneren. Also das im Inneren wirken, die Energie des Inneren, weil griechisch ist Wirkung Energie, die Energie im Inneren ist Gottes Energie. Und die ist in allem im Inneren, auch der es nicht glaubt. Gott regiert in allen, auch in denen, die es nicht glauben, denn es geschieht ihnen doch nach ihrem Glauben. Sie glauben nicht, dass es Gott gibt, obwohl sie wissen, nach Römer Kapitel 1, dass es ihn gibt. Wir haben das hier schon behandelt. Jeder kennt Gott, sagt Paulus. Und deshalb sind sie dahingegeben, weil sie ihm nicht danken, weil sie nicht an ihn glauben, weil sie seine Herrlichkeit zum Tier und zum Mensch gemacht haben. Das ist das Geerntete, das Gesäten des Unglaubens. Ja, und deshalb, weil Gott über aller Zeit regiert, weil Gott in jedem im Inneren regiert, weil er außen und innen ist, geschieht alles nach seinem Willen und nichts gerät außer Kontrolle. Wenn andere Geister, und ich möchte das an zwei Beispielen festmachen, Macht haben, wie viel mehr hat unser Gott in Christus Macht? Da war Mose bei Pharao, als er da forderte, dass Israel ziehen gelassen werden sollte, war bei Pharao und hat Gott ihm ja ein paar Wunder mitgegeben. Das eine Wunder war, dass er seinen Stab zur Schlange machte. Er warf den Stab hin, der Stab wurde eine Schlange. Was haben die Zauberer des Pharao gemacht? Das Gleiche. Hat der Pharao gesagt, Mose, ein Schwindler, ist auch nur ein Zauberer. Der kann nicht mehr wie meine Leute auch. Was willst du eigentlich, du Hergelaufener? Ich soll dich ziehen lassen in dein Volk mit dem Gott, den ich gar nicht kenne, der auch nur Stäbe zu Schlangen machen kann wie wir. Vergiss es. Ich hätte mich da als Mose schämt gefühlt. So, mein Herr, da bist du ein gewaltigen Gott. Und jetzt macht er auch nur dasselbe, was die anderen Geister können. Tja, was ist passiert? Die göttliche Macht wurde demonstriert, indem die Mose-Schlange die anderen gefressen hat. Den Rest kennt ihr. Jetzt ging es dem Mose wieder besser. Er hat ja erwartend unten gestanden und sagt, Gott, jetzt musst du alles geben. Ja, jetzt geht es ums Ganze. Und dann wird er scheinbar verlassen, weil die anderen das auch können. Umkehrschluss. Wenn andere Geister solche Wunder tun können und tun, warum habe ich dann so wenig Vertrauen in meinen Gott, dass er solche Wunder auch in meinem Leben wirkt? Ich habe vor 2 Jahren oder so ungefähr ist es ja, spielt auch keine Rolle, 2-mal einen Bericht gesehen von einer Frau, ein Interview mit glaubhaften Beweisen, also es war auf jeden Fall glaubhaft vermittelt, dass sie sozusagen ein universelles Bestellsystem organisiert hat. Sie nannte ihren Gott Universum. Sie sagt, das Universum ist unendlich, unendlich groß und unendlich stark. Wenn ich beim Universum etwas bestelle, wie andere beim Katalog versagt, dann kriege ich das auch. Und sie hat glaubhaft nachgewiesen, auch mit Zeugen, dass eine Vielzahl, wie viele weiß ich nicht mehr, von all den Bestellungen in die Tat umgesetzt worden sind. Ein Dämon, ein Geist, wie immer er heißen mag, sie nannte ihn Universum, hat dieser Frau zu Erfolg verholfen und Ansehen durch Verwirklichung von vorgebrachten Wünschen. Wenn das ein Geist kann, und ich habe der Frau geglaubt, es gibt noch andere Beweise, ich kenne auch Brüder, die Ähnliches erlebt haben, ich weiß, dass es sowas gibt. Ich habe auch mich viele Jahre mit Esoterik beschäftigt, als ich noch ein Zeuge Jehovas war. Und ich weiß, was dort möglich ist. Und wer jemanden kennt, der spirituell tätig ist, weiß, was da möglich ist. Diese Geister haben Macht, Dinge zu tun, von denen du nur staunen kannst. Aber was lernen wir denn daraus? Umgekehrt. Wenn die größte Macht, die größte göttliche Macht, nämlich unser Vater in Christus, in uns wirkt, dann müsste der noch viel, viel mehr können. Glaube ich das? Wenn ich das glaube, dann geschieht mir nach meinem Glauben. Petrus sagt, indem ihr all eure Sorgen jeden Tag von neuem durchkaut, das steht bei mir, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Und dann sagt er noch anschließend, Pastor Petrus 5, Vers 7, denn er ist besorgt für euch. Wir sind ja manchmal besorgt für Gott. Früher meine ich die Zeit, als ich die Bibel auch noch relativiert habe, habe ich immer gedacht, na, Gott, erstmal hoffentlich warst du jetzt mit mir zufrieden und zum anderen, ob das wohl was wird. Ja, also, ich glaube nicht, dass du das kannst. Verstehst du? So, das ist doch kein Glaube. Es ist Aberglaube. Petrus sagt, werf die Sorge zu Gott. Und er sagt nicht, hol sie morgen zurück. Das machen wir. Wir holen sie zurück. Ich auch. Immer wieder. Und dann sage ich mir, warum? Wirf sie dahin, denn er ist besorgt, sagt die Schrift. Hol also diese Sorge nicht zurück, sondern warte in Ruhe ab. Warte in Ruhe ab, bis der Herr der ganzen Erde, des ganzen Alls, diese Sache für dich regelt. Egal was es ist, er wird es für dich regeln. Wenn du das glaubst, dann geschieht dir nach deinem Glauben. Eine weitere Grundlinie der Schrift, die da hineinpasst, ist die Aufforderung, fürchte dich nicht. Und Paulus hat im 1. Korinther 10, auch in den Kapiteln 8 und 9, etwas berichtet von dem Umgang mit dem Essen von Fleisch. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, um das zu verstehen, worum es hier geht. Nämlich, nur der hat Macht über mich, dem ich diese Macht gebe. Warum? Das ist ein Grundsatz. Warum? Also die Frage ist, wem gebe ich die Macht? Nicht, weil ich allmächtig bin, werden das gleich verstehen, sondern aus einem anderen. Und Paulus sagt, da hat Fleisch auf einem Götzenaltar gelegen. In 1. Korinther 10, Abvers 25. Hat Fleisch auf einem Götzenaltar gelegen und jetzt sagt, da kannst du alles essen. Denn Fleisch ist Fleisch. Aber es gibt es Glaubende, die meinen, dass der Geist, dem dieser Altar gehört, auf dem das Fleisch gelegen hat, über dieses Fleisch noch Macht hat, mich zu beeinflussen. Eine Art Medium. Da sagt Paulus, wenn das so ist, dann ist dieses Fleisch nicht, wenn du das glaubst. Wenn du einen Bruder kennst, der das glaubt, dann ist in seiner Gegenwart auch das Fleisch nicht. Wenn du alleine bist oder irgendwo eingeladen, dir wird was vorgesetzt, ess, was es gibt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. So, merken wir etwas. Wenn in dem Fleisch wirklich die Geisteswirkung dieses Geistes wäre, dem der Alter gehört, auf dem das gelegen hat, könnte auch der Starke dieses Fleisch nicht essen. Denn dann würde es auch den Starken beeinflussen. Aber Paulus sagt, ist nichts. Was lernen wir also aus diesem Beispiel? Ich gebe diesem Geist Macht zu wirken, weil ich glaube, dass in seinem Fleisch noch seine Macht ist und deswegen esse ich es nicht. In dem Moment, wo ich das nicht esse, gebe ich diesem Geist die Macht, der aber keiner hat. Und der, der glaubt, dass Gott alles in allen innen wirkt, der weiß, dass Fleisch Fleisch ist, der isst das Fleisch, für den gibt es diesen Geist überhaupt nicht. Und er hat auch keine Macht. Versteht ihr? Ich mache mir meine Feinde selber. Ich mache mir meine Geister, die gegen mich kämpfen, selbst, wenn ich nicht weiß, dass Gott in meinem Inneren ist. Also, kein Feind hat Macht über uns, wenn wir glauben, dass das, was geschrieben steht, auch sich verwirklicht in meinem Leben. Wenn ich erwartend unten stehe und weiß, Gott macht das. Kein Dämon kann an uns heran. Denkt dran, da sind noch zwei Puppen drumherum. Da muss der durch. Das schafft er nicht. Das schafft er nur, wenn Gott die Tür aufmacht und ihn reinlässt. Sonst ist keine Chance. Biblisches Beispiel noch. Wir haben noch ein paar Minuten. David und Goliath. Jetzt magst du sagen, gut, also ich bin weder David noch Goliath, aber an diesem Bild können wir etwas lernen. Da kommt der Philister, Goliath, und stellt sich vor David hin und was sagt er? Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels zum Fressen gebe. Also der Philister steht da und sagt, ich mach dich jetzt fertig. Ich mach dich fertig. Und was macht der kleine David? Der kleine David mit seinen 5 Steinen stellt sich gegenüber hin, ohne Waffen, und sagt, ich aber komme zu dir im Namen des Gottes Israels, Yahweh. Ich komme nicht als ich, sondern ich komme im Namen Gottes. Merkst du etwas? Der Riese Goliath und die übermächtige Gewalt unseres großen Gottes stehen hier gegenüber. Wer hat wohl die Chance zu überleben? Die Geschichte ist bekannt. Gott hat natürlich gewonnen. Jetzt ist die Frage, wer kämpft für dich? Wen glaubst du, hast du um dich herum und in dir drin, dass er für dich kämpft? Wenn ich glaube, dass mein Gott in Christus Jesus in und um mich herum ist, hat keine Macht dieser Welt eine Chance, mir irgendetwas anzutun, wenn er es nicht will. Wenn ich das glaube, geschieht mir nach meinem Glauben. Versteht ihr? Nicht Furcht ist angebracht, sondern Vertrauen. Wer fürchtet, bleibt der Knecht der unsichtbaren Macht, die Furcht heißt. Er ist der, der Fleisch nicht isst, weil er glaubt, dass dieser Geist noch Macht hat über das Fleisch. Aber das steht nicht geschrieben, sondern geschrieben steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Dynamis, der göttlichen Dynamis, der Liebe, die göttliche Liebe und der Besonnenheit. Mann, wenn wir das als Kräfte haben, dann hat auch kein Dämon, auch nicht der, der das Bestellsystem Universum organisiert, bei uns irgendeine Chance. Wir kriegen uns das zurück ohne den, weil Gott weiß, was wir brauchen. Und da sehen wir, wie der Kleinglaube oft die Menschen beeinflusst. Ich möchte noch ein Beispiel bringen aus Matthäus Kapitel 8, ist uns allen bekannt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns am See Genezareth ans andere Ufer fahren. Sie steigen ins Boot und fahren los, er legt sich hin und schläft. Dann kommt der Sturm, das Boot droht zu kentern. Die Jünger haben Angst, wecken ihn und sagen, siehst du nicht, was hier passiert, du kannst ja nicht in Ruhe schlafen, während die untergehen. Machen ihnen einen Vorwurf. Was sagt er zu ihnen? Ihr Kleingläubigen. Wenn der Herr der ganzen Erde, wenn der Schöpfer des ganzen Alles, wenn die große Kraft Gottes in Christus sagt, wir fahren ans andere Ufer, kommen die dann auch an? Natürlich. Und wenn es unter Wasser ist, irgendwie kommen die an. Er hätte auf jeden Fall das andere Ufer erreicht, aber der Mensch ist kleingläubig und ist voller Zweifel. Erkennen wir uns wieder. Genauso geht es oft uns. Wenn Jesus sagt, es wird etwas geschehen, dann geschieht es. Und hier hilft mir ein Wort aus dem Prediger. Prediger Kapitel 2, Vers 14, ein ganz wichtiges Wort im Alten Testament, was eine Grundlinie der Schrift darstellt, nämlich, das sagt er, das Wort, der Weise hat seine Augen in seinem Haupt. Der Weise hat seine Augen in seinem Haupt. Wer ist dein Haupt? Mein Haupt ist Christus. Wenn ich meine Augen in meinem Haupt habe, dann sind die ganz weit oben und können ganz weit gucken. Wenn also meine Augen hier unten etwas sehen, was fürchterlich ist, dann muss ich das nicht realisieren oder muss das nicht als real annehmen, denn ich schaue mit seinen Augen und sehe das Ergebnis, den Ausgang der Sache. Mit meinen Augen kann ich nur von hier nach da gucken. Mit den Augen meines Hauptes kann ich zum Ziel gucken und vom Ziel her beurteilen, was geschieht. Also, wenn wir unsere Augen in unserem Haupt haben, brauchen wir uns nicht zu fürchten vor dem, was unsere buchstäblichen Augen hier auf dieser Erde sehen. Denke daran, dass Gottes Augen es sind, mit denen wir es beurteilen. Wenn also meine Augen mir etwas vormachen in dieser Welt, dann denke das einfach weg. Rechne mit den Augen Gottes, schau durch seine Augen und du wirst erkennen, dass das Ziel herrlich und köstlich ist. Es gäbe noch viel zu sagen zu diesen Dingen, zu diesem Thema. Ich möchte abschließend noch sagen, dass es auch noch um die Stille geht, die Stille vor Gott, dass es darum geht, nach oben zu blicken, zu ihm hin, dass es darum geht, das Üble im Guten zu besiegen. Und wenn wir all diese Dinge wissen und sie dann auch anwenden dürfen in unserem Leben, wird uns nach unserem Glauben geschehen. Das ist wie mit dem Licht und der Finsternis. Finsternis, das Üble, ist passiv. Es hat keine Macht. Licht ist aktiv, positiv und göttlich. Wenn ich Licht anschalte, geht die Finsternis weg. Ich habe noch niemanden gesehen, der einen Schalter hat für Finsternis. Wenn es hell ist, schalt einen anderen Schalter an, dass es dunkel wird. Das geht nicht, weil Finsternis absolut passiv ist. Finsternis kann nur dort sein, wo kein Licht ist. Wo Licht ist, gibt es keine Finsternis. Wenn wir in Gott sind, in Christus, im Licht, dann gibt es keine Finsternis, die uns beeinflussen kann. Also, was haben wir gelernt aus dem Wort? Dass die größte dynamische Kraft in unserem Inneren liegt. Denk an die Puppen, an die Matroschka. Und weil Gott in Christus auf Golgatha alles geändert hat, die Schrift sagt, es ist alles hineingenommen in sein Opfer. Deshalb ist diese Kraft in allen wirksam. Und die, die das glauben können, die glauben auch das Ziel Gottes, was er mit dieser Kraft verfolgt, nämlich, wie 1. Korinther 15,28 sagt, dass dieser lebendige Gott alles in allen sein will. Das ist sein Ziel. Unsere Aufgabe ist, das nicht nur zu glauben, sondern auch den Menschen zu sagen, dass es so ist, damit die, die zum Glauben berufen sind, es glauben dürfen. Wenn wir das glauben, also das, was die Schrift uns sagt, dann wissen wir, dass auch nach unserem Glauben es uns geschehen wird. Und dafür wollen wir unserem Gott danken und ihn verherrlichen. Amen. Amen.